Herr Warnecke, Robert Habeck und die Ampelkoalitionäre erwecken jetzt den Eindruck, jetzt sei für die Heizungswende erstmal alles klar vorstrukturiert. Das heißt, erst muss eine Kommune für sich eine Wärmeplanung erstellen. Erst dann greifen die Regeln, welche Heizung in Bestandsimmobilien wo und wann noch eingebaut werden darf, die dann eben im Idealfall zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Damit ist doch alles klar, oder?
Ja, das ist die Frage, die eigentlich aus meiner Sicht noch offen ist. Denn wir haben ja jetzt Leitplanken, wie die Ampelkoalition das Ganze nennt, bekommen. Aber wir haben noch keine konkreten Inhalte. Und so richtig dieser Schritt ist zu sagen, wir brauchen erst eine Planung der Kommunen, um dann eine Entscheidung in den einzelnen Gebäuden treffen zu können. So sehr sind doch noch Detailfragen offen, wie zum Beispiel, ob die sogenannten Transformationspläne erhalten bleiben. Und die würden ja zum Beispiel weiterhin vorsehen, wenn es unverändert bleibt, dass Gasnetze in Deutschland schon 2035 außer Betrieb genommen werden müssen, wenn es diese Pläne nicht gibt. Und davon gehen viele kommunale Netzbetreiber aus.
Diese Transformationspläne sind das eine, die eigentliche Wärmeplanung, aber auch das andere. Da ist es ja so, dass bislang in diesen Leitplanken vorgesehen ist, dass erst Kommunen ab einer Größe von 10.000 Einwohnern so eine Wärmeplanung erstellen müssen. Gehen Sie damit?
Das ist exakt das, was wir derzeit in den beiden Gesetzen, dem Wärmeplanungsgesetz und dem GEG haben. Das Problem ist natürlich, dass wir in Deutschland über 9000 Gemeinden haben, die dann keine Wärmeplanung hätten, wo mehrere Millionen, ungefähr 20 Millionen Menschen leben, die dann allesamt nicht wüssten, mit welcher Energie ihre Immobilien versorgt werden. Und deswegen ist es richtig, vielleicht nicht in dem Maßstab, wie das in einer Großstadt geschehen muss, aber doch im kleineren Umfang, dass auch auf den Dörfern geklärt wird, welche Energie gibt es hier in Zukunft. Zum Beispiel eine Biogasgenossenschaft oder betreibt man dort über ein Windkraftwerk die Stromversorgung. Aber das muss eben geklärt werden, sonst können sich Eigentümerinnen und Eigentümer nicht vorbereiten.
Breche das denn wirklich für Hauseigentümer oder Vermieter und Mieter, ich sage jetzt mal etwas platt, auf dem Land wirklich mehr Klarheit? Oder liefe das nicht doch am Ende auf ein alles bleibt, wie es ist, hinaus? Ich frage das einfach in der Vorstellung einer typisch deutschen Kleinstadt, also unter 10.000 Einwohner, wenn man sich das mal vor Augen hält. Da hat man Neubaugebiete aus den 80er, aus den 90er, aus den 70er Jahren. Überall liegt Strom, überall auch Gas in der Regel, Fernwärme oder Vergleichbares in der Regel nicht. Und jetzt kommt die Kommune, macht dann, weil sie es muss, so eine Wärmeplanung und kommt dann vielleicht zu dem Ergebnis, Fernwärme ist unrealistisch, ist viel zu teuer. Wir müssten auch Leitungen verbuddeln. Wir finden keinen Betreiber, der es für uns macht. Also es bleibt, wie es ist. In der Straße liegt Strom und Gas. Heißt konkret, entweder ihr heizt weiter mit Wärmepumpe oder eben mit Gas. Heißt konkret, mit einem Wasserstoffanteil. Dann bliebe alles, wie es ist.
Das wäre natürlich der Idealfall, zumal dann Eigentümerinnen und Eigentümer auch die Wahl hätten, mit welcher Energie sie heizen. Ich befürchte allerdings, dass wir uns diesen Luxus nicht werden leisten können, denn sowohl die Stromnetze reichen nicht aus, als auch die Gas- oder Wasserstoffversorgung, Biogas in dem Fall, ist nicht ausreichend. Das heißt, in den gerade Kleinstädten und Dörfern werden wir erleben, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, ob es alles elektrisch wird oder ob vielleicht Teile des alten Gasnetzes weiter genutzt werden können als Wasserstoffnetz. Und damit wird es dann für die Eigentümer extrem wichtig zu wissen, lebe ich in einer Straße, wo ich das eine oder das andere bekomme. Und erst dann kann die Entscheidung für die passende Heizung getroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man beides hat und eine wirkliche Auswahl, halte ich für praktisch null flächendeckend in Deutschland.
Aber wenn es dann zum Beispiel hieße, gut, ihr könnt weiter mit euren Gasheizungen arbeiten, natürlich nur mit Gasheizungen, die dann bereit sein müssen für eine Wasserstoffzuteilung, hätte ich fast gesagt, für eine Wasserstoffbeimischung, wird da den Betreibern dieser Gasheizung nicht jetzt womöglich auch vielleicht nur eine Scheinerleichterung geliefert in der Form, dass das dicke Ende dann vielleicht später kommt, wenn dann Gas teurer wird durch den steigenden CO2-Preis. Das heißt, die Leute können jetzt aufatmen, können vielleicht ihre alten Gasheizung erstmal weiter betreiben, können vielleicht sogar eine neue einbauen, müssen nicht alles umbauen im Haus, aber das dicke Ende kommt dann später mit dem Gaspreis.
Das ist exakt dann der Fall, wenn es tatsächlich bei der Weiterbelieferung mit fossilem Gas bliebe. Und deswegen sind diese kommunalen Wärmeplanungen so wichtig, aus dem die Eigentümer entnehmen können, ab welchem Zeitpunkt sie dann tatsächlich mit Wasserstoff beliefert werden. Erst dann ist ja überhaupt eine wirtschaftliche Planung möglich, immer vorausgesetzt, dass der Wasserstoff auch bezahlbar für die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer ist. Und das ist eben auch der nächste große Knackpunkt. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie teuer die Energie wird. Und vor dem Hintergrund halte ich es für schlicht falsch, dass wir den CO2-Preis, der ja eigentlich ohne Ordnungsrecht, das heißt ohne Gebäudeenergiegesetz auskommen sollte, weiter erheben, ohne ihn, so wie es die Wirtschaftsweisen eigentlich vorgesehen hatten, den Bürgerinnen und Bürgern zu erstatten. Das ist die allererste Aufgabe, die auch noch im Gebäudeenergiegesetz fehlt. Die Grünen nennen es Klimageld, die FDP nennt es Bürgergeld. Beide müssen sich an der Stelle, wo sie schon Einigkeit haben, nur zusammensetzen und sagen, wir erstatten den CO2-Preis. Dann werden die Menschen in den nächsten Jahren auch nicht arm, sondern nur gelenkt. Und darauf kommt es auch an.
Nun hat dieses Heizungsgesetz ja auch noch einen ganz anderen Aspekt, Herr Warnecke, nämlich das Ganze wird erhebliche Auswirkungen haben auf das Verhältnis Vermieter-Mieter. Denn die Heizungsmodernisierung kann ja auch schon heute umgelegt werden, in bestimmten Grenzen. Es gibt aber jetzt Forderungen, schon jetzt vom Mieterbund, und die finden auch viel Sympathie, beispielsweise in der SPD, die sagen, man sollte die Gelegenheit jetzt nutzen, diese sogenannten Modernisierungsumlage zu senken bei dem Projekt Heizungswende. Fürchten Sie, dass am Ende dann die Vermieter auf den hohen Kosten, aus den hohen Klimaschutzkosten für die Umrüstung von Heizungen sitzen bleiben könnten?
Also die Forderungen sind von Seiten des Mieterbundes altbekannt. Man muss dazu aber auch sagen, dass dies ein Element ist, das man im gesamten Spiel des sozialen Mietrechts sehen muss. Es gehört als Ausgleich in das Mietrecht hinein, weil wir ja ansonsten eine Mietregulierung haben, die Mieterhöhung über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus verbietet. Das heißt, Veränderungen und Verbesserungen der Mietsache müssen sich im Mietpreis niederschlagen können. Deswegen glaube ich, ist das zwar eine nette populistische Forderung, die mein Kollege beim Deutschen Mieterbund auch immer wieder erhebt, aber sie wird kaum realistisch sein und sie wird aus noch einem Grund nicht realistisch sein. Die Vorstellung, dass Eigentümer unendlich reich wären, ist schlicht falsch. Man kann das den Steuerzahlen gut entnehmen. Man muss ja die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung versteuern und die privaten Eigentümer haben zu fast 3/4 entweder keine Einnahmen oder negative Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt, da ist überhaupt kein Geld da, das sie jetzt zusätzlich investieren könnten. Die sind also darauf angewiesen, dass die Mieter an der Energiewende finanziell beteiligt werden.
Wie könnte denn aus Ihrer Sicht so eine Modernisierungsumlage aussehen, die in dieses Heizungsgesetz hineingehören würde?
Das Signal, das in den Leitplanken der Ampelkoalition vorhanden ist, ist ja schon mal in die richtige Richtung. Hier wird von einer zweiten, einer zusätzlichen Modernisierungsumlage gesprochen. Die sollte auf jeden Fall mit Pauschalwerten arbeiten. Die jetzige ist hochkomplex und kann eigentlich nur von Unternehmen genutzt werden. Gerade unsere Mitglieder bei Haus und Grund sind ja einzelne private Eigentümer, die 2/3 aller Wohnungen in Deutschland anbieten. Und die müssen in der Lage sein, damit umzugehen. Und dann könnte man auf eine faire Kostenverteilung kommen, unter Berücksichtigung, und da stimme ich zum Beispiel dem Deutschen Mieterbund zu, unter Berücksichtigung, dass die Fördermittel, die ja auch vom Bund schon vorgesehen sind, zumindest in den warmen Worten von Frau Geiwitz und Herrn Habeck, leider auch noch nicht im Gesetz, dass diese angerechnet werden, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer diese aber auch leicht bekommen und damit dann wesentliche Teile der Modernisierung finanzieren. Und den Rest, denke ich, sollten sich Mieterinnen und Vermieter dann gleichmäßig teilen.
Herr Warnecke, abschließend noch eine Frage und bitte um eine kurze Antwort. Glauben Sie, dass das Ganze bis 7. Juli in Sack und Tüten ist?
Ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung, dass es bis dahin nicht in Sack und Tüten ist, und zwar aus einem einfachen Grund. Wir haben so viele hochkomplexe Fragen zu klären. Das Gesetz selbst ist überhaupt noch nicht reif. Wir haben die irrsinnige Situation, dass in der Lesung im Deutschen Bundestag in der ersten über ein Gesetz geredet wurde, das es so gar nicht geben soll, nach Ansicht aller Parteien im Deutschen Bundestag. Nächste Woche soll schon die Anhörung sein. Wenn wir das jetzt mit Hochdruck machen, kann es eigentlich nur daneben gehen. Wir brauchen Ruhe und wir können uns ruhig 2 Monate nehmen. Die Zeit haben wir.
Sagt Kai Warnecke, der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Warnecke.
Sehr gerne, Herr Gerst.